Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen News-Folge, die unter einem Motto steht. Das Motto heißt, alles wird besser beim zweiten Mal.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ob es besser geworden ist, wissen wir nicht. Wir haben die erste Hälfte doppelt aufgenommen. Ansonsten haben wir viel GA4-Kram.
Genau. Wir haben ein bisschen
Super Week. Ja, Fundstücke ordentlich viel.
Basics, tolle Tipps.
Alles aber ohne Verlosung.
Und man kann
nicht
was gewinnen.
Sondern, ja, gewinnen nicht, sondern man muss sich melden, man bekommt was. Aber das ganz am Ende.
Das ist
also
was anderes,
nicht,
richtig. Aber wir klären es gleich.
Vorstellen, auf. Genau. Aber nicht, nee, okay, bis dann, dann. Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo, liebe Freunde der leichten analytischen Unterhaltung. Willkommen zu unserer vermutlich ziemlich langen News-Folge für den Februar, nachdem im Januar so wenig los war.
Jetzt haben wir so richtig euch. Was, ja?
Ja, jetzt haben wir so richtig was?
Jetzt müssen wir richtig loslegen. Wir haben schon mal uns warm gelaufen vorhin, jetzt geht's richtig genau. Los.
Ja, also, aber bevor wir über unsere Pleite erzählen, erst nochmal hallo und herzlich willkommen zum Podcast, nämlich von meinem Lieblings-Podcast-Co-Moderator.
Michael Janssen, das bin ich aus Köln und euch eingeführt in diesen Show hat.
Der Markus Bersch aus dem sonnigen, heute sonnigen Mönchengladbach. So, wir sind so ein bisschen durch den Wind und übermäßig amüsiert, ohne dass es einen besonderen Grund gibt. Deswegen, weil wir schon ein halbes Stündchen unserer Show aufgenommen hatten, als uns aufgefallen ist, dass die Aufzeichnung nur auf einer Seite gelaufen ist. Deswegen sind wir hier für euch zum ersten Mal, für uns zum zweiten Mal am Anfang unserer Newsfolge für den Februar.
Hatten wir schon lange nicht mehr. Hatten wir, glaube ich, bei den ersten 1, 2, 3 Sendungen irgendwann mal, die erste Sendung dreimal oder so auf jeden Fall. So hatten wir es schon lange nicht mehr.
Nee, und dass es so spät aufgefallen ist, auch nicht. Aber wurscht, mal gucken, wofür es gut ist. Trotzdem wird es wahrscheinlich ein bisschen länger, weil wir haben echt eine echt lange Liste abzuarbeiten. Und deswegen gehen wir gleich über das relativ kurze Housekeeping, damit wir durch unsere Kategorien kommen. Das Housekeeping besteht heute nur aus einem Eintrag. Vielen Dank, liebe Jolle, für deinen Kommentar. Du hast Beyond Page Views in einem Blogtitel gefunden, der überhaupt nicht mit unserem Podcast zu tun hat, aber dir ist das gleiche passiert, wie was uns auch passiert wäre. Es hat dich getriggert, insofern danke für dein Fundstück, hat uns sehr gefreut.
Und die Autorin kommt auch später nochmal in unseren Fundstücken vor, von diesem Posting.
So, wenn das mal keine tolle Überleitung ist, aber noch nicht im Check-in, das wäre nämlich unsere nächste Kategorie. Nein, wir checken ein. Wir checken ein mit dem Thema, wo du selber schon gesagt hast, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen mehr über die Super Week reden, ohne dass wir da gewesen sind.
Genau, wir überlegen es immer, da hinzufahren und dann doch nicht. Und das sind, für diejenigen, die es nicht kennen, die Super Week gibt es schon seit, glaube ich, mindestens seit 1812. Da treffen sich Web-Analytics oder generell Digital-Analytics-Menschen und irgendwie 5, 6, 7 Tage hängen die zusammen rum, machen jeden Tag je 8 Stunden lang Sessions und abends noch die Fireside-Chat oder wie auch immer sie das nennen. Das heißt, volle Dröhnung Analytics. Und da ist dieses Mal sehr viel passiert. Unter anderem hatte uns Nicolas Marlow auf LinkedIn sozusagen das Live-Blogging wieder gemacht. Das heißt, er hat jeden Tag mitgeschrieben, mehr oder weniger, was sich da so abgespielt hat, dass man so ungefähr mitbekommen kann, was es da für Vorträge gab, welche Inhalte, worum es ging und so. Natürlich nicht im Detail, denn im Detail gibt es die Dinge. Markus, du bist so ein Fan davon. Binge-Watching Super Week. Einfach den gesamten Stream auf YouTube 8 Stunden lang für jeden Tag angucken, oder?
Genau. Also als man sich 1800 noch mit Abacus da getroffen hat, haben die noch nicht live gestreamt, aber ich glaube seit letztem Jahr, also vorher gab es immer ausgewählte Videos, letztes Jahr war das glaube ich so zum ersten Mal echt, dass man für jeden Tag irgendwie einen Livestream hatte über mehrere Stunden und das gab es dieses Jahr auch. Es ist noch auf meiner Playlist, ich habe es mir noch nicht abends angeschaut. Es läuft im Moment einfach noch anderes Zeug, aber ich fand das immer, also im letzten Jahr fand ich das ein gutes Angebot und ich werde es dieses Jahr auch annehmen. Aber du hast wie gesagt ja dann den Live-Blog gefunden und dann gibt's von Doug Hall auch noch so eine Art Rückblick und eine Überzeugungsliste, warum man sich das nächstes Jahr unbedingt antun sollte.
Ja. Das und du hast ein Technik-Fundstück dann gehabt, sozusagen durch die Super Week?
Genau, ich hatte ein Tech-Fundstück. Mal schauen, ob wir es vernünftig erklärt bekommen. Im Google Tag Manager ist es ja üblicherweise so, dass man, wenn man für GA4 ein Tagging verbaut, mindestens zwei Tags braucht, nämlich einmal das Google Tag und dann noch ein Event Tag, mindestens ein Event Tag, was dann mindestens ein Event sendet. Oder oft, man kann da ja sehr kreativ werden, auch mit einem einzelnen Event Tag, ordentlich über den Data Layer gesteuert, ganz viele unterschiedliche Events senden, einschließlich E-Commerce. So, und die Herausforderung, eine der Herausforderungen, der man sich mit einem Custom Template gestellt hat, ist auch die Anzahl von mindestens zwei Tags nochmal zu reduzieren, so dass ich also die Aufgaben des normalen Google Tags und die des Event-Sendens im Prinzip in ein Custom Template reinpacke. Das hat jemand getan. Was bei dir passiert, wenn du den Namen hörst, kannst du gleich noch selber nochmal erzählen. Aber Sinn und Zweck dieses Tags ist es eben, theoretisch auch komplexere Setups alle mit einem einzigen Tag abzufackeln, einschließlich zum Beispiel des Sendens an mehrere Properties. Da hatten wir früher den schönen Custom Task, um zum Beispiel mehrere Properties zu bedienen. Und heutzutage unterstützt es dieses Tag auch. Und bevor ich dazu komme, was dann in der Diskussion um die Funktionalität um dieses Tag gekommen ist, darf der Michael jetzt seine kleine Anekdote erzählen.
Ja, nee, also hast du es dann schon mal ausprobiert, schon mal importiert und angeguckt?
Also ich habe es mal importiert und angeguckt, aber ich habe es nicht wirklich ausprobiert und ich habe es auch noch nicht im Echtbetrieb eingesetzt. Liegt aber so ein bisschen daran, dass ich vielleicht noch nicht auf die Probleme gestoßen bin, die man damit elegant lösen kann. Und nur zur Minimierung aus zwei Tags eins zu machen oder sowas, brauche ich es gerade nicht.
Okay, nur weil irgendwas steht mit, dass man da irgendwie ein JavaScript-Objekt hat, was man so reinlädt und so, das klang schon wieder sehr, sehr technisch.
Aber ja, aber es geht darum, dass man eben auch sehr einfach die ganzen Parameter mit Werten bestücken kann, direkt über den Data Layer gefüttert und so weiter. Aber wie gesagt, dann nehme ich einfach eine Custom-JavaScript-Variable und kann eigentlich auch mit den aktuellen Tags von Google, die es da so gibt, arbeiten.
Genau, und dieser Mensch hat das Tag bereitgestellt über GitHub natürlich und nennt sich Web Mechanics. Und mich erinnert das ein bisschen an eine Jason Statham mit in The Mechanic. Vielleicht sieht die Person genauso aus, Markus. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht genau. Also zumindest.
Der Film sagt dir auch so gar nichts. Ist nicht dein Genre. Du bist eher so, ist das hier Film Noir? Was
mit Blümchen oder ist das, und Walen und Rehen. Nee, ich bin das Action-Genre ist einfach nicht meins. Es muss.
Ja, was ist denn dann dein Genre?
Action, ist das dann wenigstens im Weltraum, sagen wir mal so.
Ja.
Und in
du magst uns nicht verraten, was dein Genre ist, ne?
Ich sag, das ist ganz klar, alles, was mit Science Fiction und Fantasy hat, das geht bei mir. Also, wie gesagt, Action dann wenigstens im Weltraum.
Ja, ja, also so wie Independence Day, der war auch jetzt am Wochenende, die irgendwie. Ja.
Ist ja vielleicht auch mehr so ein Actionfilm. Komm, wir schweifen ab. Was ich eigentlich nämlich erzählen wollte, ist.
Eins noch, Passenger. Dann hast du aber Passenger gesehen, oder?
Einen haben wir noch. Ja, doch, habe ich.
Passenger. Ist das dann dein Genre? Weltraum?
Da kann ich was mit anfangen.
Okay, cool, gut. Da hätten wir das schon mal wieder geklärt. So, weiter geht's, Markus. Jetzt darfst du.
In der Diskussion um dieses Tag ist dann eben darüber geredet worden, dass man eben nicht nur mit Hilfe dieses Tags auch mehr als eine GA4-Property mit Daten versorgen kann, sondern dass es, wenngleich es nirgendwo steht, absolut nicht dokumentiert ist und möglicherweise einfach ein Fehler statt eines Features, man auch bei den normalen Google-Tags und GA4-Event-Tags an der Stelle, wo man die Measurement-ID angibt, auch zwei oder mehr Measurement-IDs angeben kann, wenn man die mit Kommata voneinander trennt.
Wer testet sowas? Wer findet das heraus?
Ich weiß nicht, das war irgendwie bei Measure Slack und dann hieß es schon, ja, das tut schon ewig. Also es schienen mehrere Leute einfach mal ausprobiert zu haben.
Kurze Frage, Markus, du hast auch ein E-Book zu Tag-Templates und so. In die Originalen kann man nicht reingucken, oder? In die eingebauten?
Nee. Da kannst du nicht reingucken.
Also darüber kannst du nicht rausfinden. Die sind, das ist fies, finde ich.
Aber wie gesagt, so wie es ausschaut, ist die Diskussion dann irgendwann beendet worden, als spätestens dann Simo Haber gesagt hat, es ist nicht dokumentiert, also sollte man es nicht nutzen.
Gefährlich. Und, aber du hast eine Idee dafür vielleicht, wie man es nutzen könnte?
Genau. Ich habe einen Anwendungsfall, wo ich denke, dass es total legitim ist, das zu machen. Und zwar an der Stelle, wo ich ein relativ komplexes bestehendes GA4-Setup habe mit einer guten Handvoll Events. Eben habe ich 40 gesagt, da wolltest du mit mir darüber diskutieren. Jetzt sage ich mal 20. So, wir haben 20 GA4-Event-Tags und einen Google-Tag. Und jetzt kommt man auf die gute Idee, sein Setup durch einen eigenen Endpunkt in Form eines Server-Side-Google-Tag-Managers zum Beispiel technisch aufzuwerten und all die tollen Dinge zu nutzen, die einem Server-Side-Google-Tag-Manager einem so gibt. Und dann ist es zumindest in meiner Welt nicht unüblich, dass der Wunsch aufkommt, erstmal zu gucken, wie gut ist denn das überhaupt? Und um zu gucken, wie gut das überhaupt ist, muss man zumindest eine Zeit lang dann ja doppelt messen. Man hat also in der Regel einen bestehenden Strom aus Events, die genau wie früher direkt aus dem Browser zu Google Analytics gesendet wurden. Und man will einen neuen Strom etablieren, der die gleichen Events dann über den eigenen Google Tag Manager, den Serverseitigen, sendet, um es von da aus dann zum Beispiel in eine andere GA4-Property zu packen, um vergleichbare Daten zu haben. So, und wenn man diesen Wunsch hegt, kommt man auch bei komplexeren Setups eigentlich nicht umhin, die Anzahl der Tags zumindest mal eine Zeit lang für 4 bis 6 Wochen oder wie immer, wie lange das laufen soll, zu verdoppeln. Weil ich muss ja dann jedes Event einmal direkt aus dem Browser raussenden und dann eben nochmal woanders hin. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, ist es total legitim zu sagen, wir nehmen uns 2 Google Tags. Das alte bestehende Google Tag kriegt also einfach die alte Measurement ID statt einer Variable da fest eingetragen. Dann nehme ich mir ein 2. Google Tag, da trage ich eine Server-Container-URL ein und die andere Measurement ID meinethalben und sende dann meinen 2. Datenstrom von meinem 2. Google Tag einfach an meinen Server-Side Google Tag Manager. Und bei allen Event Tags habe ich hoffentlich sowieso schon eine Variable eingetragen an der Stelle, wo die Measurement ID eingetragen wird. Da nehme ich mir diese Variable und trage meine 2. Measurement ID einfach nach einem Komma zu der 1. mit ein. Und das sorgt dafür, dass ich 2 getrennte Konfigurationen habe. Einmal für den Browser, einmal für den Server. Und alle Events werden durch diese Komma-Liste eben an beide Datenströme gesendet und ich kann dann eben ohne das Setup so aufzublähen und alle Tags zu verdoppeln und den ganzen Kram nachher auch wieder zurückzubauen, über eine beschränkte Zeit eben dieses duale Setup dann auf Herz und Nieren prüfen. Nicht, dass ich das schon gemacht hätte, aber das nächste Mal, wenn jemand kommt und sagt, lass uns den ganzen Mist einfach mal verdoppeln, da wäre ich durchaus geneigt, das einfach mit so einer Komma-Liste mal zu probieren.
Ja, auf jeden Fall mal testen.
Ja. Jut.
Aber dann denk dran, gefährlich, nicht dauerhaft und so.
Ja,
Wir wollen nichts kaputt
spielen. Aber für solche Anwendungsfälle oder wenn man irgendwie was testen will oder sonst was oder irgendwas zeitlich begrenzt in eine 2. Property fließen soll, glaube ich, kann man das einfach mal machen. Es scheint ja jetzt schon seit Jahren zu funktionieren. Vielleicht wird es jetzt repariert, wenn es jetzt über die Super League irgendwie in den Fokus gekommen ist. Dann müsst ihr halt das andere Template verwenden, Pech gehabt. Ne? So, dieses Ding von Jason Statter. Idiot. Dann haben wir ja noch was für euch als Hinweis. Wenn ihr Beratung und Implementierungsunterstützung für richtig teuer Geld gewinnen wollt, dann geht doch mal bei Mike Bruns von Metrica dabei. Er feiert mit Metrica nämlich sein verflixtes 7-jähriges Jubiläum und macht das mit einem Gewinnspiel. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Da gibt's Beratungs- und Implementierungspakete.
All you can ask sozusagen bei ihm ein Jahrespaket mit Implementierung, mit Kurs, mit allem drum und dran.
Und Jurfix und Schulungen und dann bist du auf jeden Fall scheiße schlau nachher. Also wenn ihr da Bedarf habt, dann macht einfach an dem Gewinnspiel. Nimmt an dem Gewinnspiel teil. Macht an dem Gewinnspiel mit. Hätte jetzt nicht so toll geklungen, glaube ich.
Ja, ansonsten hast du jetzt noch einen weiteren Service-Hinweis. Update.
Ein weiterer Service-Hinweis, Service-Hinweis, der die wahrscheinlich kleine Menge an Leuten betrifft, die sich eine Kopie ihres
unvernünftigerweise unautomatisiert
und vor allen Dingen nicht täglich aktualisierend, aber jetzt lass uns den Satz nochmal von vorne anfangen. Also dieser Service-Hinweis ist für alle Leute, die eine Kopie ihres clientseitigen Google Tag Manager Containers irgendwo auf ihren eigenen Server gelegt haben, damit der Tag Manager Container nicht vom Google Server geladen werden muss.
Ich kenne diese Menschen nicht.
Ich kenne welche davon und bin selber auch schuldig. Und ich habe aber lustigerweise aus verschiedensten Gründen nicht von diesem Problem gewusst, bevor man mich nicht per E-Mail darauf hingewiesen hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe eben nochmal gesucht. Ich finde die E-Mail nicht mehr. Deswegen kann ich mich nicht mehr namentlich bedanken. Aber jemand, der diese Praxis auch pflegt, hat herausgefunden, dass sich das Format des, also der Inhalt dieses Google Tag Manager Containers einfach geändert hat. Ne? Google hat ja an vielen Stellen rumgebastelt und das hat jetzt in letzter Zeit auch dazu geführt, dass auch wenn ich keine neue Version mache, der Code, der vor ein paar Wochen irgendwie noch rausgekommen ist, wenn ich den Tag Manager Container abgerufen habe, nicht mehr der gleiche ist, der heute abgerufen wird. Was dafür sorgt, dass wenn ich diesen veralteten Code auf meinem eigenen Server gelegt habe und damit jetzt im Moment versuche, im Browser ein ordentliches Tracking aufzubauen, das eventuell nicht ordentlich funktioniert und mir da Events fehlen. Was blöd wäre. Und deswegen hier nochmal der Service-Hinweis. Habt ihr eine Kopie auf einem eigenen Server und wird die nicht regelmäßig automatisch aktualisiert, macht es jetzt bitte manuell oder guckt zumindest mal nach, ob euch Daten fehlen. Und wenn euch welche fehlen, dann wisst ihr warum, dann macht ein Update.
Genau, mit regelmäßig meinen wir nicht bei jedem Versionsupdate, sondern tatsächlich täglich, wöchentlich etc.
Genau.
So, und dann eine kurze Frage an dich,
Markus. Kann ja auch täglich laufen.
Eigentlich, ja. Kurze Frage, heißt das SSGTM oder SGTM für Server-Side Google Tag Manager?
Ich frage mich das mal. Wenn wieder. Die Masse entscheidet, dann heißt es SGTM, weil das.
Die Masse hat noch nie richtig entschieden.
Nee, weil das offensichtlich.
Nur tote die Fische schwimmen mit dem Strom. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Also ich musste mir damals die Abkürzung noch selber einfallen lassen, weil ich relativ früh angefangen habe, darüber zu schreiben. Ich hatte mich selber für SSGTM entschieden und so werde ich es auch beibehalten, weil es eben Server-Side Google Tag Manager heißt und nicht nur Server Google Tag Manager. Und deswegen ist das für mich SSGTM, aber wenn jemand SGTM schreibt, kann ich ihn weder verurteilen noch missverstehen. Das hält mich aber nicht davon ab, bei meiner Schreibweise zu bleiben. Oder bei unserer, du siehst das ja ähnlich wie ich.
Ja, da bin ich voll bei dir. Okay, dafür danke. Dann, und jetzt?
Wo wir bei Buchstaben sind, können wir jetzt über in den Blog springen, lass uns über GA4 reden und über verwirrende Buchstaben reden, die ich noch, wo ich meinen Blogpost damals zum Consent Mode 2.0 FAQ geschrieben habe, auch erwähnt habe, dass es einen weiteren Parameter gibt und da steht als Wert immer SYFAM dahinter und keiner weiß, was das heißt. Das ist inzwischen aber entschlüsselt worden, veröffentlicht zumindest von Simo, ich weiß nicht, ob er es selber rausgefunden hat, aber wir wissen jetzt, was hinter diesen Buchstaben SYFAM steht, die da in diesem DCM irgendwas, ich habe es jetzt gerade vergessen, wie der Parameter heißt.
DMA underscore CPS.
Ah, genau, CPS, so war's. Und dahinter stecken die Dienste, die wir jetzt seit einigen Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, in den Einstellungen zum Google Tag, zum Datenstream zum Beispiel für GA4 oder wahrscheinlich auch in den Einstellungen zum Google Tag für einen Google Ads Datenstrom. Da kann ich einstellen, mit welchen Diensten Daten geteilt werden sollen. Recommended ist natürlich all, deswegen ist das vorausgewählt. Man kann das aber ändern. Und dann kann man bei einzelnen Diensten ein Häkchen wegnehmen. Und diese Dienste sind die Suche, YouTube, Play, Shopping, Google Ads und Google Maps. Die kann ich einzeln ausschalten. Und in genau dieser Reihenfolge stehen diese Dienste auch für die Buchstaben. Also S wie Search, Y wie YouTube und so weiter. Das H steht für Shopping, weil das S schon vergeben war. Aber der Rest ist klar, A für Ads, M für Maps. Und wenn ich einzelne von diesen Diensten ausschalte, verschwinden auch die einzelnen Buchstaben aus diesem SYFAM-Parameterwert, der da immer drin steht. Wenn ich also genug ausschalte, wenn ich nur noch Search anlasse und Ads und Maps, dann steht da halt SAM und nicht SYFAM. Also ist das auch entschlüsselt. Das ist jetzt, weiß ich nicht, falls sich andere Leute auch immer gefragt haben, was das ist. Vielleicht bin ich auch der einzige Nerd oder offensichtlich hat sich Simus auch gefragt. Das ist jetzt entschlüsselt.
Ja, und welche Auswirkungen hat das, wenn man das ein- oder ausschaltet?
Gute Frage. Auch da gibt's eine Hilfeseite, die mir nicht wirklich weitergeholfen hat. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist man ja dazu gezwungen worden, den Leuten mehr Kontrolle über den Datenfluss zu geben. Und die Hoffnung ist, es ist so gut versteckt, dass keiner von diesem Recommended weggeht. Ich gehe davon aus, wenn ich Ads zum Beispiel ausschalte, dass die Daten tatsächlich nicht mehr mit Ads geteilt werden können, egal was ich sonst im Consent-Mode eingestellt habe oder sonst wie. Wenn ich keine YouTube-Werbung mache, brauche ich es wahrscheinlich mit YouTube nicht teilen. Ja, wenn My Business nicht mein Thema ist oder ich da keine Anzeigen mache, muss ich es vielleicht nicht mit Maps teilen. Aber oder ich habe keine Shopping-Kampagnen, warum dann mit Shopping teilen? Was macht Shopping mit den Daten, wenn ich keine Shopping-Kampagnen mache? Wissen wir ja alles nicht. Also der Datenschutz sensitive Mensch, der Google Analytics for the sake of Google Analytics betreibt, der kann die Dinger einfach alle ausmachen, würde ich sagen, die Haken.
Wenn er sie findet. Wo findet man sie?
Also in den Einstellungen des Datenstroms, dann auf Tech-Einstellungen und da findet sich das dann irgendwo unter, habe ich vergessen, wie.
Genau, mehr anzeigen und dann nochmal runterscrollen und dann Datennutzung für alle Google-Dienste verwalten, drücken. Genau,
auf das jeden heißt, Fall
immer wenn mehr ihr anzeigen ganz viele, können. Das immer, das ist sowieso, das ist die schlimmste Knopf überhaupt. Das war genügend Platz ja auf der Seite. Egal.
Ja, aber da haben wir uns ja schon drüber aufgeregt. Müssen wir jetzt nicht
nochmal machen. Ja. So. Das heißt, auf jeden
einmal,
Fall,
wenn ihr einmal in den Einstellungen vom Datenstrom sind, können wir ja gleich den nächsten Punkt ansprechen. In den Einstellungen vom Datenstrom könnt ihr nämlich jetzt sehen, ob die Google Consent Mode Signale da sauber ankommen oder nicht. Zumindest mal spätestens nach 48 Stunden müsste das da erscheinen.
Wenn ihr die Ansicht schon habt.
Wenn ihr die Ansicht schon habt. Ich habe sie aber inzwischen überall gefunden. Gibt's noch Properties, wo das nicht drin ist? Weiß ich nicht.
Also mir wird zwischendurch, das zwischendurch, ja, überall, auf jeden Fall ist es sehr unscheinbar. Wenn man einmal das Banner weggeklickt hat, ist es sehr unscheinbar anschließend.
Ja. In Google Ads ist das auch inzwischen zu sehen. Auch, glaube ich, über einen Banner geteasert. Und ja, also man kann zumindest jetzt in den empfangenden Systemen auch verifizieren, ob das, was man da verbaut hat, auch wirklich so ankommt, wie man das haben will. Sonst hat man das.
Ja, aber dann machen wir nachher nochmal am besten nochmal ein Ding extra zu.
Vielleicht.
Zum Consent-Dings. So.
Nächster Punkt. So, der UTM-Parameter-Rent. Den fangen wir jetzt ganz anders an als eben. Es gab irgendwo einen für mich zumindest verwirrenden Post, in dem drin stand, dass man sämtliche UTM-Parameter, auch die neuen, jetzt als Dimensionen überall finden kann, ohne dass ich die irgendwo überall als Dimensionen gefunden hätte. Stattdessen sind ja aber mehr oder weniger zur gleichen Zeit, ist ja die Anzahl der möglichen Source-Medium-Kombinationen, die man abrufen kann in GA4, noch bescheuerter geworden, weil es jetzt immer noch extra für die manuellen Source-Medium-Informationen, also mehr oder weniger alles, was ich per UTM-Parameter gesendet habe, nochmal eigene Einträge gibt, eigene Dimensionen, die ich auswählen kann. So, ob die beiden Dinge jetzt wirklich zusammenhängen oder nicht, wissen wir nicht. Aber Michael hat gemerkt, dass ihm dafür eine Dimension genommen wurde.
Genau, in der GA4-Übersicht, in neu generierte Zugriffe oder Traffic Acquisition, wie sie im Original heißt, wahrscheinlich ein Standard Report ist, wurde mir Anzeigeninhalt genommen schon vor einiger Zeit, also UTM-Content. Und dafür ist aber UTM, was war dazu gekommen? Das Format, das Werbeanzeigenformat.
Das Creative, nee, nicht das Creative.
Das doch, das Format.
Creative Media
Format.
Creative Format, genau. Das kreative Format,
so war's. Das kreative Format, das ist dazugekommen. Aber ich habe nicht die Marketing-Tactics, zumindest nicht in der Oberfläche, weil ich da bisher nicht finde, wo ich dort die manuellen finden sollte. Ich sehe nur die kanalübergreifenden. Vielleicht gibt es einen Knopf dafür, aber aktuell ist das gar nicht so einfach.
Hoffen wir auf einen Rollout in Wellen und irgendwann ergibt das auch für uns einen Sinn.
Ja.
Aber wir haben jetzt zumindest mal drüber geredet, auch wenn wir selber noch nicht wissen, was das Ganze überhaupt so richtig soll.
Ja, apropos Rollout, da haben die was Neues ausgerollt in der Oberfläche.
Ja. Cooles Feature mit schlechtem Rollout.
Ja. Und zwar, wir haben uns bei Universal immer gewünscht, dass man das Channel Grouping wirklich custom machen konnte, wirklich für sich anpassen konnte, mehrere und dann auch so einstellen konnte, dass es jeder sieht. Weil in der Universal war es immer so, dass das Default wurde immer sofort gesehen. Und die man selber angelegt hat, die coolen vielleicht, die nicht. Und da gibt es jetzt das primäre Channel Grouping, was man mit einem Channel Grouping seiner Wahl belegen kann. Und es ist vorausgewählt als erstes Channel Grouping im Report Traffic Acquisition zum Beispiel. Finde ich super.
Genau.
So machen die richtig.
Das einzige super.
Nachteil ist.
Vorbelegt ist es bei den meisten aber natürlich mit dem Standard Channel Grouping, weil es bei den meisten gar kein anderes gibt.
Was jetzt dann auch
Namen. Und unnötigerweise sehe ich nicht alle Daten, die im Standard-Channel-Grouping eingelaufen sind. Das ist der Bummer an dieser Geschichte.
Genau, weil es als sozusagen in der Rubrik Custom-Groupings ist und das, glaube ich, erst im September eingeführt wurde, gehen die Daten auch nur bis dahin zurück. Das ist so meine These dahinter. Auf jeden Fall, wenn ihr dann über mehrere Wochen und Monate zurückschaut und ihr habt Daten nur ab September, dann seid ihr im primären Channel-Grouping, dann schnell auf das Standard-Channel-Grouping umstellen. Also das da drunter in der primären Dimension, dann habt ihr wieder alle Daten. Also keine Angst, die Daten sind nicht weg.
Ja. So sieht's aus.
War ein bisschen dummer Launch, aber okay.
Na, apropos dummer Launch. Wo wir gerade von dumm reden. Es hat sich herausgestellt, dass es eine unter bestimmten Umständen eine dumme Idee ist, auf diesen relativ neuen Button zum Zustimmen des Verarbeitens von User-provided data oder vom Nutzer bereitgestellten Daten. Struggle da immer mit diesen beiden deutsch-englischen Oberflächen. Aber es gibt für diese User-provided data-Geschichte eben einen Button, der bei den Einstellungen zur Datenerhebung ist, da wo auch Signals und so weiter wohnt. Und wenn man auf den geklickt hat, dann ist unwiederbringlich die Möglichkeit verloren, in BigQuery noch mit User-IDs zu arbeiten. Und man kann das auch nicht mehr zurückstellen. Das heißt also, wer Daten in BigQuery auswertet, wer mit User-ID arbeitet und noch nicht auf diesen Knopf geklickt hat, tut es besser nicht.
Genau, soll irgendwann anders werden, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das eine doofe Idee.
Genau.
So. Und dann haben wir einen neuen Parameter beim GTEC. Das ist so dein Bereich, oder? Single-Page-Applications, ich mag sie nicht.
Ich mag Single-Package-Applications auch nicht, vor allen Dingen deswegen nicht, weil sie halt oft irgendwie mit Problemen zu kämpfen haben, die daran liegen, dass ja mein Referrer nicht so wirklich weggeht, wenn ich nur einmal einsteige und danach eigentlich innerhalb meiner Single-Page-Application zwar bei History-Changes navigiere und ganz viel passiert, aber der ursprüngliche Referrer noch da ist. Und deswegen kämpfen viele inzwischen schon in ihren Single-Page-Application-Setups bei GA4 in Form von zusätzlich oder mehrfach getriggerten Google-Tags. Das heißt also, die eigentliche Idee ist, wenn das Google-Tag feuert, nur wenn die Seite aufgerufen wird zum ersten Mal und man sich danach durch die Single-Page-Application bewegt und längst irgendwo ganz anders angekommen ist, auf einer ganz anderen URL eigentlich, dann werden alle Events, die das GTEC automatisch über dieses Enhanced Measurement erhebt, wie Scroll-Events und ausgehende Link-Klicks und File-Download und all dieser Schnickschnack, wird halt immer noch unter der alten URL gesendet, die ursprünglich da war, als das GTEC initialisiert wurde, als man es beim Laden der Seite eben nur einmalig geladen hat. Wenn man dagegen kämpfen will, muss man also im Prinzip jedes Mal, wenn so ein History-Change stattfindet, auch nochmal einen GTEC feuern. Und jetzt hat Google uns einen zusätzlichen Parameter geschenkt, der genau für dieses, dann nur für diese Root-Change-Events gedachte zweite GTEC vorgesehen ist. Der neue Parameter heißt Update und wenn ich den auf True stelle, dann weiß dieses Tag, dass es also ein Tag ist, was nur in einer Single-Page-Application irgendwie stattfindet. Und sendet dann zum Beispiel auch keinen automatischen Page-View, egal was da sonst bei dem anderen GTEC, bei dem anderen Google-Tag konfiguriert war. Und in der Anleitung steht eben auch explizit drin, dass man nicht umhinkommt, sowohl die Page-Location als auch den Page-Referrer mit seinem alten und neuen History-Fragment zu überschreiben, weil der ganze Käse sonst nicht funktioniert. So. Das heißt also, sowohl der neue Parameter ist hilfreich, als eben auch der explizite Hinweis, das so zu tun. Weil so ein bisschen aus alter Angst, aus Universal-Zeiten, da hieß es immer, ja, nicht am Page-Referrer rumspielen, da geht alles kaputt und so. Da scheinen in vielen Köpfen noch entsprechende Ängste zu stecken und die scheren sich dann oder scheuen sich in ihren Single-Page-Applications am GA4-Setup mit dem Referrer rumzuspielen. Und hier steht es jetzt endlich mal extra auf einer Hilfeseite und ich hoffe, das löst das Problem auch. Ich habe lustigerweise heute noch von jemandem eine E-Mail gekriegt, der mich auf genau dieses Problem angesprochen hat und habe ich gesagt, hier gibt's doch mal diesen Update-Parameter, mach das doch mal, wie das in der Hilfe steht, guck mal, ob es besser wird. So, das heißt also, ausprobiert habe ich das in der Form jetzt noch nicht, zumindest nicht mit dem Update-Parameter, aber das wird sich dann ja jetzt mal erweisen können.
Auf jeden Fall.
Viele Page-Applications sind nach wie vor aber immer noch immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein Problem fürs Tracking, finde ich.
Ja, genau. Und holt euch einen Profi, vielleicht schafft der das. Vielleicht, weil die sind halt herausfordernd. Man muss halt genau gucken, was man da macht. Nichts, was man mal so eben implementiert. So, und jetzt, Markus, bist du jetzt eigentlich bei den Triggern im Tag-Manager für den GTEC eigentlich eher Team-Consent-Mode oder Team-echte Trigger? Also sowas wie Update-Consent oder Consent-Ready oder so. Das also entweder feuerst du bei diesem Consent-Mode-Gedönskram mit Add-Storage-Granted oder beim Update-Consent-Bums.
Ja, also dieses zusätzliche Einwilligung erforderlich zum Auslösen eines Tags. Funktionalität, die noch aufdringlicher wird, wenn man diese Consent Mode Features im Google Tag Manager aktiviert, die Consent Mode Übersicht und den ganzen Kram.
Die habe ich immer aufgeschaltet.
Habe ich inzwischen auch überall ausgeschaltet. Habe ich am Anfang sehr gemocht. Habe sogar ein Video drüber gedreht, wie man das nutzt und auch eigene Eigenwilligungsarten damit verwalten kann.
Ich erinnere mich.
Aber es hat sich erwiesen, dass es nicht das stabilste Setup aller Zeiten ist. Gegen Race Conditions ist man damit immer noch nicht gefeit, logischerweise. Und wenn man so Tags hat, die nur einmal pro Seite ausgelöst werden sollen, ist es teilweise auch ein bisschen problematisch, dann mit diesen Dingern zu arbeiten. Und deswegen habe ich aufgehört, es zu nutzen. Und da, wo ich es genutzt habe, habe ich es auch zurückgebaut inzwischen. Also ich nutze die Trigger, die ich bekomme vom Consent-Tool in der Regel.
Cool. Ja, cool. Ja, ich habe das tatsächlich erst bei einem Kunden mal gesehen, dass überhaupt so, dass das genutzt wurde, und da nutzen wir es auch bei jetzt trotz Umstellung, große Umstellung und weiter, weil es da aktuell nicht anders möglich ist, aber mittelfristig wird auch Daumen gestellt, weil das einfach zu, manchmal fehleranfällig, zu Komplexität reinbringt, die nicht sein muss.
Nee, das stimmt.
So, und dann hätten wir jetzt noch einen Post.
Auf noch was extra gucken, ja? So, noch einen Grund, warum irgendwas feuern kann oder nicht, also eigentlich nicht ideal.
Und dazu gibt es nochmal von Gunnar Griesip nochmal ein Thema GA4 Conversions in BigQuery, weil das ja auch gar nicht so einfach ist, in mit den Conversions Krimskrams in BigQuery zu arbeiten, hat er dazu ein Posting gemacht. Gunnar Griese inzwischen, glaube ich, monatlich dabei bei unseren hier Fundstücken, aber er zieht mit seinem Blog um. Das ist ein kurzer Zusatzinfo, kam gestern raus, und zwar auf die IIH Nordics Website. Da soll er jetzt zu finden sein. Der Link in seinem Blog führt aber sozusagen auf die Startseite und nicht auf seinen Artikel. Den kann man also aktuell gar nicht ganz lesen. Das schon mal zur Info. Ich finde ja so private Blogs besser als irgendwie so auf Firmenseiten. Wie findest du das, Marco?
Ja, die Frage ist, was machst du, wenn du die Firma wechselst? Nimmst du deine Inhalte mit?
Ja.
Keine Ahnung. Ja, however.
Finde ich schade.
So, damit werden aber
wir, wie auch immer,
klassisch bei Fundstücken angekommen.
Yeah!
Was haben wir denn bis jetzt schon gebraucht? Doch, guck mal, eine halbe Stunde. Also wirklich schneller als eben bei unserem ersten Versuch sind wir gar nicht.
Nein.
Gut, dann ist der erste ist so ein bisschen kontrovers zu sehen. Michael hatte eine etwas andere Meinung als ich. Ich habe mich inzwischen seiner angeschlossen. Nichtsdestotrotz, es geht um das Plugin GTM for WP, was ja relativ weit verbreitet ist in der...
Ist super!
Ja,
ich mag das.
Ich mag es auch sehr gern. Und es gibt einem eben nicht nur die Möglichkeit, mit WooCommerce tollen E-Commerce Data Layer zu bauen, unter anderem aber schon. So, das heißt also, wenn ich es jetzt im E-Commerce Umfeld nutze, dann ist das aktuelle Update, also aktuell ist jetzt auch schon ein bisschen älter, also wer es noch nicht eingespielt hat, der muss da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Weil es ist so, es ist ein relativ radikaler Schritt gewesen, aus diesem Plugin den ganzen Universal Analytics Kram komplett rauszuschmeißen. Also sämtliche Settings, alles, was mit Universal zu tun hat. Und dazu gehört eben auch der Universal Analytics Data Layer, den viele eben auch noch parallel genutzt haben zu vielleicht einem GA4 Data Layer. Und der GA4 Data Layer hat GA4 Tagging bedient. Und der Universal Data Layer hat vielleicht zum Beispiel noch so ein Facebook Tagging bedient, was man mit dem Custom Template von Facebook, was ursprünglich mal von Simon Ahava gewesen ist, betreibt. Weil das Ding halt immer noch auf dem alten Universal Analytics Data Layer gesessen hat. Hat man also jetzt dieses Update installiert, ohne vorher zu lesen, was da so alles passiert, und hat genau so ein Setup, was irgendwie von dem alten Universal Data Layer abhängig war, dann hat man jetzt natürlich ein Riesenproblem. Dann kann man eigentlich nur manuell downgraden, weiß ich nicht, alte Version besorgen, aus der Sicherung per FTP hochladen oder sonst was. Weil alles, was mit Universal zu tun hat, ist halt raus aus diesem Template. Und obwohl sich der Autor viel Mühe gegeben hat und sogar diesen Fall, dass zum Beispiel jemand mit diesen nicht mehr wirklich gepflegten Templates für das Facebook-Pixel arbeitet, der hat das Ding dann nochmal bei GitHub geforkt, hat eine eigene Version angelegt und hat dafür gesorgt, dass man eben dieses Facebook-Tagging auch nutzen kann, wenn nur in Anführungsstrichen ein GA4 Data Layer da ist. Das heißt also, das Ding ist auch nicht mehr angewiesen auf Universal. Aber nichtsdestotrotz, wie das halt so ist mit Plugins, die werden halt mal einfach so schwupp regelmäßig aktualisiert. Wer liest da schon Release Notes? Und Michael hatte auch den guten Einwand, es gibt ja durchaus noch Universal Setups da draußen, zumindest mal für 360. Wenn einem da jetzt irgendwie der Data Layer durch die Lappen gegangen ist, dann ist das natürlich schon einschneidendes Update, was man da vielleicht lieber nicht einspielen sollte.
Und in
meiner Welt wäre das smart.
Ja.
So, also in meiner Welt wäre das nicht mehr braucht, möglichst früh abzuwerfen. Ne?
Ja, aber man braucht ihn halt. Also man kann es ja schlecht entscheiden. Aber es ist seine Entscheidung. Von daher ist sein Plugin kostet nichts. Von daher ganz okay. Was ich noch verwirrend finde noch jetzt, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass er einen Sprung auf 1.2 macht als Version. Oder ein, nee, 1.20, also auf 20. Und es ist ja eigentlich Breaking Changes. Wäre für mich eine Version 2, oder?
Ja, hätte man vielleicht auch machen können. Ich glaube aber nicht, dass es was geändert hätte. Eine Versionsnummer. Noch subtiler als...
Achten die Menschen da nicht drauf. Okay. Gut. Nicht so wie bei Google Analytics 3 und 4 und hat sich auch nichts geändert. So, stimmt natürlich nicht. So,
bei dem einen gehen Funktionen.
Ja.
Beim nächsten kommen Funktionen dazu. Und zwar bei Amplitude. Bei Amplitude hat sich was getan. Die haben auch groß gefeiert. Irgendwie durchgeputzt und alles neu macht der Mai. Unter anderem sind aber neue Features dazu gekommen, wie A/B-Testing oder Session Recordings. Und ich hatte gedacht, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, dass Amplitude ja sich auch als Alternative selbst für Setups, die eigentlich gar nicht aus der Produktanalyse-Welt kommen, sondern eher so aus der Webanalyse-Welt durchaus angeboten hat. Man kann ja immer noch damit auch Marketing-Erfolgskontrolle machen. Man kann auch damit ein E-Commerce-Setup betreiben. Und das, was Amplitude interessant macht, sind diese 100.000 monthly tracked Users, die die Grenze zur der kostenlosen Version markieren. Da geht es also nicht um Events, Sessions oder sonst was, sondern um die User. Wenn ich mehr als 100.000 monatliche User hat auf seiner Webseite, kann damit also auch umsonst tracken. Im Sinne von die Lösung ist nicht kostenpflichtig. Umsonst ist ja nichts. Es muss ja ordentlich aufgesetzt werden und du musst auch mit den Daten arbeiten. Nichts umsonst. Aber auch das wäre vielleicht eine Tool-Alternative, wenn du gerade eine Liste erstellst, sollte die mit draufstehen.
Ja, ich mag mal nicht, wenn dann keine Preise dabei stehen, wenn es dann weitergeht und so, wo es spannend wird und so bei Amplitude.
Ja, aber muss man dann wahrscheinlich alles immer irgendwie erfragen. Dann bist du irgendwie so einem Sales-Cycle gefangen.
Mag ich
auch nicht, aber ich kann den Leuten ja nicht vorschlagen oder
natürlich nicht
vorgeben, wie die ein Business führen müssen.
Hast du es denn irgendwo mal noch im Einsatz oder so? Du hast mal damit rumgespielt oder so?
Ja. Also ich habe selber einen so einen Amplitude-Account, den ich ab und zu mit Daten bestücke. Also das Tracking wird ab und zu, sagen wir mal, bedarfsbedingt eingeschaltet, läuft aber nicht immer mit. Und ich habe auch zwei Kunden, bei denen läuft Amplitude, einmal als sekundäre Lösung und einmal als primäres Tool tatsächlich. Da ist aber auch, ich sag mal, da ist auch das, was im Web ist, ist eigentlich mehr eine Anwendung und insofern ist da ein Produktanalyse-Tool auch gar nicht so verkehrt. Da ist der Fokus auch mehr so, wie können wir unsere Anwendung besser machen und da kann man mit Produktanalyse-Tools durchaus punkten.
Auf jeden Fall. Okay, dann können wir, würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Punkt weiter. Und zwar hat sich jemand Gedanken gemacht, wie ich denn meine GA4-Daten und die Universal-Daten mixe, damit ich möglichst durchgängig irgendwelche Sachen anzeigen lassen kann, so wie jetzt aktuell einige ja ihre Universal Analytics backuppen wollen, die Daten exportieren wollen und so, haben gerade mehrere Anfragen. Du wahrscheinlich auch, Markus. Du hast ja schon mal zum irgendwann ein Webinar gemacht, glaube ich, bei den Pioneers oder so, wie man das exportiert. Jeff Sauer die Tage auch nochmal. Aber hier geht es einfach darum, was mache ich mit sozusagen Poorman's Solution, so eine einfache Lösung. Und zwar, man nimmt die Universal-Daten und rechnet die runter oder hoch, je nachdem, wie groß die Abweichung von Universal zu GA4 ist. Und hat dann anschließend so eine Kurve, die dann gleichmäßig aussieht und nicht plötzlich irgendwo einen Sprung hat, weil die Technologie gewechselt wurde. Finde ich keine schlechte Idee. Kann man eigentlich auch machen mit Consent-Daten. Sobald der Consent anders eingestellt wird, habe ich ja andere Daten und kann dann wieder hoch oder runter rechnen, Markus, oder?
Ja, theoretisch
als Idee kann
ich das wahrschelich machen, wenn ich also davon ausgehe, dass sich der zustimmende Teil genauso verhält wie der nicht zustimmende Teil, kann ich das theoretisch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube nicht, dass das so ist. Ja.
Okay.
Das so. Dazu.
Aber nee, aber bei Nutzung oder Sitzung oder so, das wäre durchaus nochmal, kann man überlegen. Aber das ist was anderes. Du hast noch ein anderes Thema zu Cookies, Banner?
Genau, wir haben noch ein Thema zu Cookie-Bannern. Und zwar hat das Oberlandesgericht Köln befunden, dass das Cookie-Banner, was auf wetteronline.de zumindest zum Zeitpunkt der Urteilssprechung betrieben wurde, nicht in Ordnung ist. Die haben es einfach übertrieben, ne? So, wir kennen alle irgendwelche komischen Dinger, die einen dazu zwingen, entweder ein Abo abzuschließen oder Werbung zu akzeptieren. Und wir finden eigentlich die Einstellungen nicht und ablehnen finden wir auch nicht. Da war es ähnlich, ne? So ablehnen gab es halt im ersten Layer gar nicht. Die Einstellungen waren schwer zu finden. Und zu einem Überfluss war auch noch das X oben in der Ecke, hat als Bedeutung akzeptieren und schließen. Und das war dann irgendwann selbst den Richtern zu bunt und dann haben die gesagt, so geht's nicht. Das Problem ist halt, wenn man jetzt nicht gerade einen Banner hat, was genau die Sachen genauso schlecht macht wie dieses, sind andere Banner wahrscheinlich immer noch in Ordnung aus rechtlicher Sicht, obwohl sie aus Datenschutzsicht natürlich eigentlich alles andere als in Ordnung sind. Also wenn man sich überlegt, es soll ja einen viel größeren Druck geben, eben im ersten Layer ein gleichwertiges Ablehnen zum Akzeptieren anzubieten, wie die Praxis da draußen heutzutage immer noch ist, teilweise eben auch gerade im Publisher-Bereich, da muss einem ja schon so ein bisschen gruseln. Ne? Also da gehen Anspruch und Realität noch so ein bisschen auseinander. Aber hier war es dann tatsächlich mal ein bisschen zu bunt und zumindest so kannst du es jetzt nicht mehr machen.
Ja, zumindest nicht bei Wetter Online. Woanders weiterhin gibt es ja keine Präzedenzfälle, auch wenn das viele immer glauben, das ist eine Einzelfallentscheidung.
Genau. So, dann haben wir was Erfreulicheres.
Ja, unbedingt viel erfreulicher. Und zwar, wie baue ich eigentlich Dashboards? Tedvig.com hatte neuen Dashboard Design Principles mal aufgelistet. Es sind die Sachen, die man sowieso immer beachten sollte, aber gerne mal der Vollständigkeit halber mal wieder hier im Podcast dazu. Was hatten wir schon öfter mal solche Themen? Das heißt, ich muss mir überlegen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Was soll das Dashboard eigentlich aussagen oder erzählen? Und natürlich ganz wichtig, nicht einfach, weil Platz ist, noch irgendeinen Chart auf die Seite klatschen, so wie gerne, weil die so schön quadratisch sind, die Kreis- oder Tortendiagramme. Und bitte auch nicht 3D. Ja, das schon.
Aber wenn du durchlesen
Donut in den Shownotes.
Donut ist in Ordnung, oder?
Donut ist komplett in Ordnung. Und dann auch noch mit AI nochmal ein bisschen bunt machen und ein paar Streusel oben drauf, dann ist das super. Donut ist immer richtig, das Donut-Diagramm. Sehr gerne. Gerne auch mit 20 verschiedenen Segmenten.
Oder 30, ja, ja, klar. Oder so. Soll ja auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen.
Die Vielfalt, soll ja auch die Vielfalt zeigen.
Des, so ein Donut, genau. Möglichst kleine Segmente sind auch noch so ein Pro-Tipp.
Ja. Dann lass mal was zu was Sauberem kommen.
Genau, dann kommen wir mal zu was Sauberem, nämlich Data Clean Rooms. Ein oder zweimal hatten wir ja schon Beiträge zum Thema Data Clean Room und für mich ist das ja immer noch so ein Ding, was ich nur aus der Theorie kenne. Ich selber bin kein Data Clean Room Nutzer. Nichtsdestotrotz, habe ich einen Beitrag gefunden, der das ganze Thema ziemlich holistisch abdeckt, finde ich. Also erstmal, was ist ein Data Clean Room? Dann über die Historie, über die nicht ganz so unwichtigen Einsatzzwecke. Es geht auch so ein bisschen um Grenzen. Was sind die Player? Welche unterschiedlichen Geschmacksrichtungen von Data Clean Rooms gibt es? Und brauche ich das nachher überhaupt wirklich, ja oder nein? Kann man sich wahrscheinlich besser beantworten, wenn man die Frage eh schon hat, nachdem man diesen Beitrag gelesen hat. Und auch deswegen soll der hier, weil mit viel Liebe aufgebaut, auch mit Liebe belohnt werden und kriegt einen Link.
Genau, Lese- und Verständniszeit schätze ich eine halbe bis Stunde, bis man alles verstanden hat, schätze ich, und den Links gefolgt ist.
Ja, und dann gibt's dann auch ein Video zu gucken und so weiter. Aber es ist, ja, ist halt...
Ich finde es super. Ist
ja, toller Artikel. So.
Hat's auch nochmal meine genaue Anschauenliste geschafft. Und jetzt zu einem kleineren Artikel auf Medium, wo es einfach darum geht, welche Probleme haben wir eigentlich beim Tracking online, was müssen wir da eigentlich beachten? Das heißt, Digital Marketing Assets do not produce accurate data, wollen wir auch gar nicht, von wegen Tracking-Dinger sind keine Buchhaltungssoftware, kann man nicht oft genug sagen, finde ich.
Nee, auch das wäre eigentlich mal ein T-Shirt wert.
Ja.
Genauso, Tracking-Dinger sind keine Buchhaltungssoftware.
So, also schon bald unser Merch-Store. So. Und dann hast du bei Mods was ausgegraben, dass es die noch gibt,
was? Ja, ich kriege ja immer noch mit, was da so im Whiteboard Friday so passiert. Ich find's erstens beeindruckend, dass das Ding halt über 1000 Jahre wirklich jeden Freitag irgendwie erscheint. Und hier war noch mal eins zum Thema Common Analytics Assumptions dabei. Und das ist auch so, passt auch in diese Evergreen-Ecke. Ne? Wir haben schon ganz oft gesagt, so, ja, so die meisten Leute sagen, ja, ich kann jeden und alles tracken und ich weiß, wie es funktioniert. Und dann nochmal Engagement Rate und Bounce Rate und sonst irgendwas. Also so ein paar von diesen Annahmen oder Fehlannahmen oder Dingen, wie man, wo man meint, wo Sachen herkommen, sind hier auch nochmal schön und unterhaltsam, finde ich, vorgetont, und deswegen nochmal ein Whiteboard Friday hier bei uns in den Links.
Genau, und das ist übrigens die Dana Di Tommaso, die das erklärt, die das Video hat, oder in dem Video das erklärt. Das ist die mit dem Blogpost-Titel mit Beyond Patriots im Namen, Markus, übrigens, nur mal
der Vollständigkeit
halber. Ja, die Klammer
vom sich dann der Kreis.
Ja, ich habe eine Sache, ich habe das Video nicht gesehen, sondern nur die Schreibspur gelesen sozusagen, und ich habe da einen Einwand, da geht's um NotZ und dass das ein Bug in GA4 ist, dem ist nicht so. NotZ ist kein genereller Bug in GA4, sondern wirklich nur im Landing Pages Report. In allen anderen Berichten ist NotZ eine super geile Funktion, weil es mir sagt, welche Dinger gibt's denn noch, aber haben keinen Wert. In Universal gab's das nicht, Markus. Da waren Dimensionen, die keinen Wert hatten, waren unsichtbar. Und das finde ich tatsächlich in GA4 sinnvoller zu sagen, wie viele haben keinen Wert.
Ja. Hast du den GA4 übrigens auch noch, aber nur bei benutzerdefinierten Dimensionen und nur für den Zeitraum, bevor du die registriert hast.
Habe ich nur für benutzerdefinierte?
Also ein Beispiel, du gehst jetzt hin und registrierst eine Dimension egal. Die heißt egal. Ja. Du sendest diese Parameter egal und dann hast irgendwann gemerkt, ach, habe ich ja vergessen zu registrieren, jetzt registrierst du die. Und dann schaust du auf einen Report, wie zum Beispiel deine Conversions. Da kommt so Generate Lead an und Purchase und sonst irgendwas. Und du willst jetzt wissen, wie sieht's denn aus mit egal? Und blendest dir deine Egal-Dimension ein, dann verschwinden deine Events wie Purchase und Generate Lead tatsächlich ganz aus der Liste, statt drin zu bleiben und für egal NotZ auszuweisen, was viel besser wäre.
In welchem Bericht?
Im Conversions-Bericht zum Beispiel, habe ich gestern noch gesehen.
Okay, also das ist mir neu, weil in den meisten Berichten hast du dann einfach NotZ stehen in den Dimensionen. Mhm,
genau, und da eben nicht, da sind sie einfach weg, weil die eben nicht nur NotZ sind, sondern die waren wahrscheinlich einfach nicht present, weil die gerade erst registriert wurden. Und wenn du auf die letzten 28 Tage schaust, gab's die da vorher nicht. Und dann sind die nicht nur NotZ, sondern die sind dann einfach nicht da und dann zeigt dir die Tabelle auch keine Daten mehr an.
Okay. Aber okay, muss ich mir nochmal genauer anschauen.
Auch nicht erwartungskonform, aber fiel mir jetzt gerade in dem Kontext ein.
Ja, cool. Gut, aber generell, wenn sie halt da sind und keinen Wert haben, dann sind sie aber NotZ. Genau. Nicht nur, wenn sie gerade neu sind, also.
Nö. Kann ja auch manchmal total richtig sein, ne? Gucke ich jetzt auf eine Dimension, die nur bei bestimmten Events dabei ist, Search Term oder sowas, dann ist halt bei den meisten Events ist das Ding halt NotZ.
Ja, und das ist eine super Funktion und das war halt in Universal so gar nicht da. Und darum finde ich, und darum, sie sagt halt, da in dem Text steht, dass das NotZ ein Bug ist, aber nur im Landingpages-Bericht ist tatsächlich ein Bug. Ansonsten ist es durchaus eine sinnvolle Funktion, die wir alles haben. Früher war es am auffälligsten, war es, fand ich immer bei den demografischen Daten, bei Alter und Geschlecht, dass einfach 80% unterschlagen wurden und einfach nicht sichtbar waren, dass es die nicht gab und dass da nicht NotZ war. Okay, das dazu. So.
Dann haben wir noch was zu Report-Snapshots.
Ja, du hast da was reingepackt, dass man die auch für irgendwas benutzen kann.
Ja, ich bezweifle das immer noch, dass man die zu irgendwas benutzen kann. Okay. Aber wenn man da schon drauf guckt, es ist ja so, ich sehe halt ganz oft auf Anwenderseite, dass viele Menschen einfach diese Report-Snapshots benutzen als Einstieg, um irgendwelche anderen Reports zu öffnen oder tatsächlich, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ich selber ignoriere die Dinger immer, deswegen sind die für mich absolut ein blinder Fleck. Aber was ja richtig ist, ist, wenn man schon drauf guckt, sollte man sich vielleicht darum kümmern, dass man da die Daten sieht, die man braucht. Ganz oft sind da nämlich irgendwelche Segmente und Karten, die total irrelevant sind. Ja, zum Beispiel, dass 100% meiner Nutzer von der Webplattform kommen, wundert mich jetzt nicht, wenn ich keine App habe. Dann kann ich das Ding aus so einem Snapshot einfach rausschmeißen und den Platz für was Sinnvolles nutzen. Und unser allseits beliebter Paulo Koks hat uns eben genau darüber was geschrieben. Das heißt, das ist hier wieder die Anleitung, was ist überhaupt los mit Report-Snapshots und was kann ich überhaupt oder was sollte ich tun, wenn ich die überhaupt nutzen will. Und da wird dann eben über die ganzen Summary-Cards und die ganzen KPIs und was ich da überhaupt so machen kann, wird da in einfachen und umfangreichen Schritten erklärt. Also wenn ihr Bock habt, eure Report-Snapshots wirklich nutzbar zu machen, weil ihr drauf guckt, dann ist das vielleicht eure Anleitung. Ich werde die weiter ignorieren, aber das ist ja mein persönliches, meine persönliche Vorliebe.
Anfangs dachte ich immer, guckst die Startseite.
Guckst du da wirklich drauf? Guckst du auf Snapshots?
Nein, ich dachte anfangs, wäre die Startseite, wären die Snapshots. für mich sahen die immer sehr ähnlich aus, weil ich dann nie länger drauf geschaut habe, so wie du, dachte ich, das wäre das Gleiche. Aber es gibt auch noch eine Startseite.
Genau.
Und die kannst du nicht verändern, die Startseite, leider. Also das wäre noch sinniger, die zu verändern.
Ja, würde ich mir auch wegwünschen. Aber ist halt manchmal so. Es gibt ein paar Reports, wo ich denke, so, warum sind die nicht im Standard drin? Und dafür gibt es ein paar andere, wo ich denke, so, wofür soll die gut sein? Aber es ist, wie es ist. Ja. Gut, also das zu Report-Snapshots. Jetzt können wir tatsächlich über einen ganz großen Block ganz schnell drüber gehen, weil dieser eigentlich nur existiert, um den Fleiß zu honorieren. Es ist unheimlich viel passiert bei Cardinal Path und man hat sich offensichtlich auch dazu entschieden, eine Serie von Standardbeiträgen zu Standardthemen rauszuhauen. Zum Thema Attribution, was ist das überhaupt? Und Explorations, wie nutze ich denn die? Und was ist denn mit Data Retention und was kann ich da einstellen? Und Custom Channel Groupings und Data Redaction und wo sich ja tatsächlich einiges getan hat. Einfach mehr oder weniger die komprimierte, selbstgeschriebene Hilfeseite als Glossarbeitrag oder sowas, keine Ahnung. Also da hat man ganz viel Basics zusammengetragen, eine kurze Übersicht über diese ganzen Features. Die wollen wir hier alle mal verlinken. Für jemanden, der dieses Basic-Zeug braucht, wer gerade mit GA4 anfängt und warm wird, für den ist es ja durchaus tatsächlich nicht brauchbar. Und eingerückt habe ich dieses Thema Sandbox als Ersatz für Cookies. Da hat man sich mehr oder weniger selber interviewt. Ich finde das Format ein wenig eigenartig. Aber wenn man sich da durchquält, wird man überraschenderweise erfahren, dass alles, was sich Google mit der Privacy Sandbox so überlegt, eben kein echter Ersatz ist für das, was uns Third-Party-Cookies in Chrome heutzutage noch bieten. Und vernünftigerweise wird auch darauf hingewiesen, dass die Lösung teilweise eben überhaupt nicht in der Hand von Anwendern oder Leuten, die Tracking implementieren, liegt, sondern dass Netzwerke ihre eigenen Probleme da jetzt gerade zu lösen haben.
Ja, ich hätte zwei Anmerkungen zu den Basics. Mhm. Data Retention. Die schreiben, glaube ich, alle voneinander ab oder von der Google-Hilfe. Es steht immer, dass die Data Retention, wenn die Zeit abläuft, im Standard die 14 Monate, also die maximale Zeit für normale Implementierungen 14 Monate, haben wir Probleme mit bestimmten Daten. Aber keiner beantwortet, mit welchen Daten.
Die schreiben genau, immer das sind nur auch nicht die, von denen ich erwarten würde, dass die weg sind. Viele Sachen sind einfach noch da.
Standard-Reports sind nicht affected. Aber was ist ein Standard-Report in GA4, Markus?
Ja, die unter Berichte drinstehen, würde ich meinen. Aber du kannst ja trotzdem, das war ja früher auch so, dass ich diese aggregierten Kennzahlen immer noch gesehen habe, die Nutzer pro Tag, Monat oder sonst
was. Ja.
Aber dass die Daten tot waren nach Ablauf der Data Retention, wenn ich versucht habe, bestimmte Dimensionen, wie zum Beispiel den Browser oder das Betriebssystem dazu zu nehmen.
Das Kampagne
ist heute aber nicht so.
Eine. Okay.
Bitte? Welche was?
Kampagne war auch so ein Ding.
Kampagne war möglicherweise auch so ein Ding, genau. So.
Vielleicht
und heute geht das teilweise noch. Das finde ich sehr verwirrend. Was aber sicher ist, ist, nach Ablauf dieser Data Retention kann ich in Explorations nicht mehr reingucken, weil dann kriege ich sie nicht mehr, die da.
Vielleicht meinen die eventuell diese da drunter liegenden Riesentabellen, wo die ganzen Dimensionen sammeln, auf die sie dann zugreifen. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Dass sozusagen die noch komplett da sind mit allen Dimensionen, die du zur Auswahl hast? Aber wir werden es vielleicht
immer. Du kannst nichts mehr neu kombinieren. Das heißt, wenn es nicht irgendwie da war, dann ist es halt nicht mehr da. Aber
ja, wer weiß.
Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Vielleicht habe ich auch einen Einfluss darauf, dadurch, dass wenn ich Standardreports anpasse und sage, ich möchte mehr sekundäre und primäre Dimensionen haben. Das habe ich auch gerade
überlegt.
Dass die dann auch dazugehören oder sowas. Keine Ahnung. Es ist tatsächlich, da hast du recht, immer noch so ein bisschen schwammig. Was geht jetzt wirklich weg und was nicht? Die Liste gibt's nicht.
Ja. Und noch ganz kurz zu Data Redaction Service-Hinweis. Diese Suchparameter ausschließen ist nicht für die Facebook-Click-ID gedacht, denn das macht eure Daten meiner Meinung nach nicht besser, wenn ihr dann da Facebook-Click-ID gleich habt oder Microsoft-Click-ID gleich redacted, da einfach komplett rausschmeißen aus der URL dann, wenn wir sie nicht brauchen. Kannst du mir folgen?
Ja, kann ich.
Gut, dann reicht das. So, okay.
Dann, wir kommen langsam aber sicher zum Schluss. Wir haben bei Matomo auch unheimlich viel, was sich da getan hat. Ich glaube, da wird jetzt gerade das nächste Plugin irgendwie durch Blogbeiträge gefeatured und so. Und man dreht da voll ab mit Funnels und Conversion Rate Optimization und sonst irgendwas. Aber erwähnenswert finde ich auf jeden Fall, positiv, dass es jetzt einen eigenen Connector für Looker Studio gibt, für Matomo. Das heißt also von Matomo für Matomo. Man muss jetzt nicht mehr unbedingt Supermetrics kaufen oder auf die generischen SQL-Daten zugreifen, sondern es gibt einen Matomo-Connector. Das ist die schöne Nachricht. Und für die, die sich ähnlich wie ich ein bisschen aufregen wollen, können dann einen anderen Beitrag anklicken, nämlich den zu den Top-Conversion-Metriken im Jahr 2024. Und da stehen dann die Top-Conversion-Metriken drin, auf die man denn so schauen sollte in diesem Jahr. So, mehr wird nicht verraten. Okay, vielleicht sage ich noch sowas wie, es ist die Average Visit Duration dabei.
Eine Bounce Rate ist auch dabei.
Trick. Bounce Rate ist natürlich auch dabei.
So. Und die Exit
Rate. Also da kriege ich die Krise, wenn ich sowas lese. Aber ja, kann ja auch mal Lob und Tadel in ein Bullet Point reinpacken. Ja. Damit sind wir raus und die Simo-Ecke ist veraltet, ne? So, das sind
eigentlich. Ja, nur nicht ganz. Nein. Das eine ist veraltet, das ist von dir nochmal der Consent-Mode. Ich wollte sie nochmal erwähnen, habe ich gedacht. Lass genau, ich mal
nein, wollte ich nicht.
Drin.
So.
Es gibt bei Team Simmer gibt es einen neuen Beitrag und zwar, wie kann ich mein Server-Side Google Tech Manager Setup ein wenig proaktiv monitoren? Was ist da eigentlich los? Was bedeuten diese Health-Checks und so? Sowas alles. Und wie kann ich mir Alerts einrichten? Das alles und Budget etc., das alles ganz fein gemacht.
Für den bin ich auch total dankbar, weil wann immer sich jemand entscheidet, das irgendwie selber zu machen und nicht über so ein Full-Service-Hosting, kommt dann irgendwann die Frage auf, ja, aber worauf soll ich denn achten? Oder kann ich jetzt einmal mal sagen, auf das, was da in dem Beitrag steht?
Das ist schon sehr gut. Sehr gut, weil das ist schon mehr als es ist mehr als einschalten. Es ist einfach
mehr als einschalten. Nee, ist es, ne? So tatsächlich, und man sollte eben wissen so ansatzweise, wenn irgendwas nicht funktioniert, und idealerweise weiß man auch, was man dann tut, um es zu beheben. Und all das ist nicht so trivial, wie man immer so denkt. Egal, wir sind raus aus den Fundstücken und da kannst du noch einen Tipp loswerden.
Genau, Tipp des Monats ist, wir haben auch schon eine Folge geplant für nächsten Monat auf jeden Fall zum Thema BigQuery, so ein bisschen, was ist da los? Und ich durfte für die Website Boosting, in der ich jetzt ja, ich glaube, hier zum vierten Mal geschrieben habe, zum fünften Mal, ich weiß es gar nicht genau, durfte ich was schreiben, und ich habe mir das BigQuery als Thema genommen, Vor- und Nachteile, was muss ich beachten, wenn ich damit starte, wo muss ich hingucken, und das ist tatsächlich meine Leseempfehlung. Website Boosting gibt es übrigens auch inzwischen jede Ausgabe einzeln, die man bestellen kann und versandkostenfrei zugeschickt bekommen. Das heißt, man muss nicht mehr zur Bahnhofsbuchhandlung laufen, sich das kaufen, sondern man kann das sich direkt zuschicken lassen. Marco, du hast das Abo, ne?
Ja, seit Ausgabe 1.
Ja, hatten wir schon mal das Thema. Wer das Abo noch nicht hat und eventuell die ein oder andere Ausgabe von mir haben möchte, ich habe hier noch Dreierpacks liegen. Der letzten drei Ausgaben, schreibt mir schnell über LinkedIn, dass du eins haben möchtest, und den schnellsten schicke ich dann ein Dreier-Set einfach so zu. Also, wenn du es hörst, schnell auf LinkedIn wechseln. Michael Jansen, das bin ich. Und mir kurz schreiben, dass du gerne was hättest. Und dann kriegst du was.
Sehr schön. Ja. Können wir eigentlich mal wieder was raushauen. Gut, dann noch schnell Termine. Ich habe da zwei. Das eine ist die, ich bin gespannt, ich hoffe, man spricht es dort auch Privacy for Marketers aus. Ansonsten wird es die Privacy for Marketers Konferenz werden.
Oh, in UK. UK ist doch eher Privacy, oder?
Ja, deswegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber es ist eine Konferenz der Measure Minds. Die machen ja auch regelmäßig andere virtuelle Online-Veranstaltungen. Es wird schnuckelig und voll. Und neben
ein Deutscher ist diesmal auch dabei, ne? Ein Deutscher ist diesmal dabei, habe ich gelesen.
Hackfresse, die da auf dem Bild zu sehen ist. Ich erzähle halt was zum Thema Consent Mode FAQ. Haben wir da eben aber auch Stefana Mell dabei, wir haben Aurelie Pauls, wir haben überhaupt, und es gibt ein Tool mit einem Robotergesicht, das heißt Consent Mode Monitor oder so, keine Ahnung. Da wird also auch noch ein neues Tool vorgestellt. Ich weiß auch noch nichts darüber. Das ist die vorletzte Session, die da irgendwie stattfindet. Ist so von nachmittags bis frühen Abend geht das. Und wer Bock hat, kann sich da anmelden, kostet auch nichts. Plätze gibt es noch. Ist ja virtuell.
Okay, cool. Und dann hätten wir noch die OMKMS, 18.04. und auch mit dir, gehe ich von aus.
Nee, leider nicht. OMKMS kollidiert ja in meinem Fall jetzt mit dem SEA-Camp. Hat ja schon gesagt, ich bin auch im SEA-Camp. Ah. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem eine geile Konferenz wird. mit einem tollen Line-Up und einer guten Location. Und ich war ja im letzten Jahr da, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und geht ihr doch hin, fühlt euch auch wohl, wenn ihr Bock und Zeit habt.
Okidoki. Dann wären wir durch für heute.
Ja,
Feedback Stunde, wisst ihr. Stündchen, ja, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, Feedback wisst ihr gerne direkt an analytrix@analytrix.de oder auf termfrequenz.de direkt unter dem Blogpost oder per LinkedIn. Und wir freuen uns über jeden neuen Kommentar auf iTunes oder auch bei Spotify. Klingelt die Glocke. Nee, da muss man, glaube ich, einen Daumen hoch, einen Mut hören, Daumen hoch, wie auch immer. Wir freuen uns auf jegliches Feedback. Das war's. Ja.
Ich war schon ganz lange nicht mehr gucken bei Apple. Wir haben jetzt 55 Bewertungen. Ist da noch was passiert? Ja. Wie auch immer, wenn ihr wart, Dankeschön. Und bis zum nächsten
Mal. Ciao. Ciao.